Dieser Podcast wird unterstützt von Sophos.
Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Schnitzel, Blasmusik, Verbrennungsmotor. Das verbindet die Kanzlerpartei ÖVP mit Österreich. Zumindest wenn man Aussagen von Karl Nehammer und entsprechende PR-Kampagnen verfolgt. Aber die Frage, was das Leben in Österreich ausmacht und wie die Integration zugezogener Menschen funktionieren kann, geht weit über Marketing und markige Sprüche hinaus.
Denn natürlich braucht jedes Zusammenleben auch klare Regeln. Und klar ist auch, dass diese Regeln des Zusammenlebens, diese Werte, nicht für alle Menschen, die zu uns kommen, selbstverständlich sind.
Die Integrationsministerin Susanne Raab hat jetzt die, wie sie sagt, Grundwerte für eine heimische Leitkultur vorgestellt.
Die Frage ist immer, wie ist so etwas aufgesetzt? Was ist der Zweck dahinter? Cui bono? Und da werden schon einige kritische Stimmen laut, was die wahren Absichten der ÖVP betrifft.
Wir sprechen heute darüber, was laut der Volkspartei nun zu Österreich dazugehört und was nicht. Und darüber, ob es bei der Leitkulturdebatte um Integration geht oder eher um den nahenden Wahlkampf. Petra Stüber, du bist stellvertretende Chefredakteurin hier beim Standard und hast heute eine Pressekonferenz der ÖVP mitverfolgt, auf die, glaube ich, doch einige Menschen im Land jetzt auch schon eine Zeit lang gewartet haben. Es geht da um das Thema Leitkultur. Und das ist auch kontroverse Stichwort. Und bevor wir da jetzt ins Detail und in die ÖVP-Pläne eintauchen, mal ganz grundsätzlich, was bedeutet denn überhaupt Leitkultur?
Leitkultur ist ein Begriff, den ein deutscher Politologe namens Bassam Tibi Ende der 90er Jahre geprägt hat. Da ging es einfach darum, einen auf europäischen Werten basierenden gesellschaftlichen Konsens zu beschreiben. Der sollte als Klammer dienen zwischen autochthonen Deutschen und Migranten. Es ging sehr wohl von Beginn an darum, dass eine europäische Leitkultur im Sinne einer westlich-liberalen Kultur geprägt werden sollte, dass man sich auf das besinnt, was Europa groß und stark macht und gemacht hat, auf Demokratie, Aufklärung, Menschenrechte, Laizismus, Zivilgesellschaft, dass man diese Dinge bewahrt, hervorstreicht und quasi den Menschen, die zu uns kommen, näher bringt und sagt, hey, das sind die tollen Werte, die wir hier haben, die helfen auch euch. Das ist auch eure Aufgabe, die zu schützen und weiter auszubauen. Das war die ursprüngliche Idee. Und in den frühen 2000er Jahren hat die CDU dann diesen Begriff umgemünzt. Unter anderem Friedrich Merz, der jetzt CDU-Chef ist, hat in einem großen Interview gesagt, es gehe um das Entwickeln einer deutschen Leitkultur. Also da sieht man sozusagen diesen hierarchischen Begriff, deutsche Leitkultur, das steht ganz oben. Und ab diesem Zeitpunkt hat sich das entwickelt als Gegenbegriff zu Multikulturalismus. Also sozusagen, das eine ist, wir müssen auf unsere deutsche Leitkultur achten und das andere war, naja, das ganze Multikulti, das tut uns nicht gut. Das ist sozusagen der Ursprung dieser Idee einer Leitkultur gewesen.
Und von Deutschland nach Österreich gebracht hat die ganze Diskussion vor einiger Zeit schon die ÖVP.
Ja, die ÖVP ist fast ein bisschen zu allgemein gesagt. Ganz konkret hat Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer, der hat ja einen Österreich-Plan entwickelt bis 2030. Und da drinnen steht, dass wir auch eine österreichische Leitkultur brauchen. Und diese österreichische Leitkultur soll bis sozusagen dahin reichen, dass es auch in Gesetzesform gegossen ist. Alles das, was uns wichtig ist. Die ÖVP hat das sozusagen hingestellt als, wir haben eine österreichische Leitkultur vom Schnitzel bis zur Blasmusikkapelle. Das ist eigentlich ein nationales Kulturgut, ja, und das soll sich irgendwie widerspiegeln und das müssen Menschen, die zu uns kommen, die zu uns nach Österreich ziehen, müssen das respektieren und müssen sich auch in gewisser Weise anpassen. Das Ganze ist gemündet in eine Social-Media-Kampagne, die sehr wie soll ich sagen, missglückt war, denn sie wurde nach wenigen Tagen wieder zurückgezogen. Und sogar der ÖVP-Generalsekretär Stocker hat zugegeben, dass man sich wohl an den falschen Begriffen aufgehängt hat. Eben Tradition statt Multikulti war das Slogan und man hat Maibaumtänze gezeigt und Blasmusikkapellen und hat es tatsächlich am Schnitzel auch festgemacht. In Wirklichkeit hat man dann im Nachhinein gesagt, sei das ja so gar nicht gemeint gewesen. Eh schön, wenn Zuwanderinnen und Zuwanderer diese Art von österreichischer Folklore akzeptieren, aber in Wirklichkeit gehe es um etwas anderes. Es gehe darum, dass quasi die Gleichberechtigung von Mann und Frau gelebt und akzeptiert wird, dass sozusagen die Werte unserer Demokratie hochgehalten werden, dass nicht irgendwelche vermeintlichen religiösen Gesetze für Migrantinnen und Migranten über den österreichischen Gesetzen stehen und all diese Dinge. Und daraus hat dann eben der Bundeskanzler die Integrationsministerin Susanne Raab im Frühling dieses Jahres damit beauftragt, da einen Prozess zu starten. Die hat einen Expertenrat, Expertinnenrat einberufen und daraus sollte man etwas entwickeln, ein paar Leitlinien für eine Leitkultur. Da waren sehr prominente Namen darunter, zum Beispiel der Sozialwissenschaftler Wolfgang Marzahl oder der Demografieexperte Rainer Münz, auch der Integrationsexperte Kenan Güngör war dabei. Und die sollten halt zusammen quasi etwas entwickeln, womit die ÖVP sagen könnte, okay, das sind die Grundsätze, das sind die Punkte unserer österreichischen Leitkultur. An das müssen sich Migranten und Migrantinnen in Zukunft halten.
Und so, dass es auch einen Anstrich von wissenschaftlicher Seriosität hat durch diesen Prozess.
Natürlich, das war das Ziel. Also damit hat man versucht, glaube ich, die Scharte auszuwetzen, die die Social-Media-Kampagne geschlagen hat. Das ist nicht so ganz gelungen, denn Kenan Güngör, der doch als Integrationsexperte sehr bekannt ist, ist ausgestiegen aus diesem Prozess und hat gesagt, da mache ich nicht mehr mit, weil hier geht es um eine Überlegenheit der österreichischen Kultur gegenüber allem anderen und das ist alles sehr einseitig formuliert. Er fürchtet eine Einseitigkeit, die letztlich dazu führen soll, dass quasi alle Gesetze im Zusammenhang mit Integration und Zuwanderung verschärft werden sollen. Und das ist eigentlich nicht das, wo er mitarbeiten möchte. Ja, die Expertinnen und Experten, die dabei geblieben sind und die heute auch gesprochen haben im Rahmen der Präsentation dieses Leitkulturkatalogs, die sie haben das anders gesehen. Die finden, wenn ich Wolfgang Marzahl zitieren darf, die finden, dass Leitkultur etwas positiv Besetztes ist. Also Marzahl hat wörtlich gesagt, das ist doch die Kultur, die uns alle leitet und leiten sollte. Und das kann ja nichts Negatives sein, auch wenn es möglicherweise in der Vergangenheit dieser Begriff anders besetzt war.
Wir haben auch ein Statement gehört, zum Beispiel von der Integrationsexpertin Emina Saric, die hat man vor kurzem auch bei uns in einem Podcast gehört, die gesagt hat, ich will mich da quasi auch einbringen. Also ich will quasi auch was dazu sagen können, mitarbeiten, was dann am Ende rauskommt, um quasi das positiv beeinflussen zu können möglicherweise.
Ja, das ist natürlich ein total legitimer Zugang und das verstehe ich auch, dass man sagt, na okay, bevor da über unsere Köpfe hinweg irgendetwas politisch beschlossen wird, möchte ich da gerne dabei sein und diese Dinge beeinflussen. Sie hat auch heute gesagt, wir sind auch durchaus gehört worden. Also es sind auch offenbar Dinge verworfen worden, die geplant waren und man hat offenbar durchaus auch positiv und konstruktiv in dieser Gruppe miteinander diskutiert. Ich meine, vom Grundsatz her, Tobias, glaube ich, muss man schon mal sagen, darüber zu sprechen, was macht uns eigentlich aus als Gesellschaft und was ist uns wichtig und woran wollen wir arbeiten und woran wollen wir auch jene heranführen, die noch nicht so lange unter uns leben. Ich finde da jetzt nichts Schlimmes dabei. Ja? Die Frage ist immer, wie ist so etwas aufgesetzt? Was ist der Zweck dahinter? Cui bono? Und da werden schon einige kritische Stimmen laut, was die wahren Absichten der ÖVP betrifft.
Cybervorfälle sind laut Allianz Risk Barometer 2024 die größte Sorge für Unternehmen. Bei einem Cyberangriff zählt jede Sekunde. Das Sophos Incident Response Team reagiert sofort und bringt sie schnell aus der Gefahrenzone. Der Sophos Notfallservice ist innerhalb weniger Stunden einsatzbereit. Schützen Sie Ihr Unternehmen mit Sophos. Jetzt informieren unter www.sophos.at/rapid-response.
Petra, du hast es schon angesprochen, die große Frage ist ja jetzt im ersten Moment mal, man hat jetzt lange daran gearbeitet, was denn jetzt überhaupt diese österreichische Leitkultur sein soll.
Die Themen Werte des Zusammenlebens und österreichische Identität beschäftigen uns im Integrationsbereich seit vielen Jahren.
Die Integrationsministerin Susanne Raab von der ÖVP hat das jetzt vorgestellt auf einer Pressekonferenz. Was ist denn nun die österreichische Leitkultur? Ist das jetzt wirklich Schnitzel, Blasmusik und vielleicht auch noch Verbrennerauto, wie Karl Nehammer sagt?
Sehr gut, vor allem das Verbrennerauto ist uns wichtig. Nein, das ist es natürlich nicht.
Das neue Regelwerk Zusammenleben in Österreich bildet die Basis für eine neue Integrationsmaßnahme, einen verpflichtenden Wertekurs, der künftig eine Woche sein wird.
Vor allem der Integrationsministerin ging es vor allem darum, dass es diese Wertekurse, die es ja jetzt auch schon gibt für Asylwerberinnen und Asylwerber, sie hätte gerne, dass die ausgedehnt werden auf eine Woche, wo quasi all das, was ich vorher beschrieben habe, drinnen ist, dass Mann und Frau gleichberechtigt sind in Österreich, dass es nicht statthaft ist, einer Frau den Handschlag zu verweigern, dass sozusagen das weltliche Recht, die staatliche Gewalthoheit über irgendwelchen religiösen Scharia-Ideen steht und so weiter und so fort. Also es sind schon all diese Dinge, die sollen Asylwerber und Asylwerberinnen mitbekommen. Und am Ende dieser Woche soll es eine Prüfung geben.
Und was mir wichtig ist, ist auch zu betonen, dass all diese Integrationspflichten Pflichten nach dem Integrationsgesetz sind und bei Nichterfüllung auch die Sozialhilfe durch die Bundesländer zu kürzen ist. Und das erwarte ich mir auch von allen Bundesländern, das Integrationsgesetz hier auch umzusetzen.
Wer sich dem nicht aussetzt und wer diese Prüfung womöglich nicht besteht, ist die Idee, dem wird die Sozialhilfe gekürzt. Jetzt ist das aber etwas, was die Integrationsministerin nicht bestimmen kann, denn die Sozialhilfe zahlen die Bundesländer aus. Das heißt, da müsste man zunächst einmal sich in der Koalitionsregierung darauf einigen, dass man das so haben will, und dann müsste man mit den Bundesländern einzeln verhandeln, dass das tatsächlich auch so kommt. Sie will auch Verschärfungen beim Einbürgerungsrecht. Da gibt es jetzt schon eine Prüfung, aber da hätte sie gerne noch eine Staatsbürgerkundeprüfung, um sozusagen es noch schwieriger zu machen, dass jemand österreichischer Staatsbürger oder österreichische Staatsbürgerin wird. Auch das ist mit dem derzeitigen Koalitionspartner nicht umzusetzen. Das hat Susanne Raab bei der Pressekonferenz auch selbst gesagt. Und sie hat gesagt, das wird halt dann eine Koalitionsbedingung sein bei den nächsten Koalitionsverhandlungen. Und wir können sicher sein, Tobias, dass wir über dieses Thema noch mal sprechen werden, denn eins ist klar, egal wie die Wahlen ausgehen Ende September, die ÖVP wird auf jeden Fall dabei sein bei den Koalitionsverhandlungen der nächsten Regierung.
Und diese Überlegungen, die man da hört, dürften auch der FPÖ jetzt nicht gerade ungünstig kommen.
Ich denke, dass man sich hier wahrscheinlich eher findet als mit der SPÖ des Andreas Babler. Also das wird noch spannend.
Mhm. Gibt es an diesen Vorhaben schon irgendwelche Kritik? Ich denke dann immer, wenn es über Integration geht, als erstes an Wien, wo sehr viele AsylwerberInnen im Vergleich zu anderen Bundesländern leben, wo auch die Wiener SPÖ sich oft sehr laut gibt. Hat man da schon irgendwas gehört?
Also das Interessante war ja, dass Christoph Wiederkehr, der zuständige Stadtrat und Neos-Politiker in Wien, sich ja schon im Vorfeld geäußert hat in einem ZIP2-Interview, wo er gesagt hat, er ist durchaus zu haben für Verschärfungen. Er ist sogar so weit gegangen, dass er gesagt hat,
es gibt aber auch Menschen in Wien, die passen sich nicht an, und es gibt Menschen, die werden kriminell. Das ist für mich gefasster, wo Integrationsangebote wie Sprachkurse nichts bringen.
ein wenig irritierend, die Wortwahl, weil das gar nicht sonst zu ihm passt, zu seiner Art und Weise zu sprechen. Er hat tatsächlich das Wort Gefraster gebraucht, hat gesagt, es gibt, man muss das zur Kenntnis nehmen, es gibt Leute, da kann man mit Sprachkursen, mit Integration nichts machen. Die müssen halt einfach Konsequenzen spüren, das muss bis zu Abschiebungen gehen und so weiter und so fort. Und er hat aber in allem eigentlich den Bund adressiert, weil er gesagt hat, Wien ist doppelt so groß wie Linz, hat aber nur die Hälfte der Polizistinnen und Polizisten, die die Stadt Linz zum Beispiel zur Verfügung hat. Er hat gesagt, der Bund, das Innenministerium hat Wien tatsächlich ausgehungert. Ich glaube, dass an dieser Sichtweise schon auch ein bisschen was dran ist. Denn die Problematik ist die, wir haben das auch bei der Corona-Pandemie gesehen, da gab es immer so eine Oppositionsrolle zwischen Wien und dem Bund. Das war ganz schwierig miteinander und ist es, glaube ich, immer noch. Es ist tatsächlich so, wenn einmal Menschen, sei es jetzt junge Leute, Jugendliche oder Erwachsene, in Wiener Parks mit Messern aufeinander losgehen, ist das keine Frage mehr, die Sozialarbeiter der Stadt lösen können, sondern da braucht es wirklich Polizeipräsenz. Das muss halt einfach so sein und da müsste man halt, glaube ich, auch tatsächlich zu Recht den Wiener Polizeipräsidenten fragen, warum er dann nicht dafür sorgen kann, dass einfach mehr Personal in diese Hotspots kommt, beziehungsweise, dass man überhaupt mehr Personal vom Bund genehmigt bekommt. Also das ist so eine Debatte, die in Wien ja schon länger jetzt im Schwange ist, seit es diese sogenannten Bandenkriege gibt zwischen rivalisierenden Jugendclans. Und ja, da muss man was tun und ja, ich glaube, dass nicht nur Wiederkehr, sondern auch die Wiener SPÖ da durchaus für Verschärfungen zu haben ist. Die Frage ist, Verschärfungen alleine, das wird es nicht bringen. Man wird ein Gesamtkonzept brauchen, weil das Problem ist, dass es da junge Leute sind, zum Teil wirklich Minderjährige sind, die einfach keine Perspektive haben, wo das Schulsystem an ihnen zerschellt sind und sie am Schulsystem zerschellt sind, wo es absehbar ist, dass die keinen Job bekommen, von dem sie halbwegs leben können, der sie halbwegs zufriedenstellt. Und das sind natürlich die dahinterliegenden Probleme. Wenn jetzt die ÖVP zum Beispiel sagt, also das hat die Susanne Raab heute gesagt, sie wäre unbedingt für eine Senkung der Strafmündigkeit, also dass auch 12-Jährige schon eingesperrt werden kann, dann ist das etwas, wo man sagen muss, naja, wird das den entsprechenden Effekt haben? Wird das irgendetwas nachhaltig bringen? Wird das junge Menschen in dieser Stadt, die ja eine zweite Chance verdienen, auch noch eine dritte Chance? Also wenn man sozusagen tatsächlich will, dass eine Generation, die da hier ein Problem hat, doch noch für eine Teilnahme an der Gesellschaft gewonnen werden kann, wird sie einfach mehr brauchen, als diese Leute einzusperren. Ich glaube, da gibt es sicher einen großen Gegensatz auch zwischen dem, was man in der Stadt Wien für richtig hält und dem, was man von Seiten der ÖVP im Bund für richtig hält. Irgendwo in der Mitte wird man sich wohl treffen und was man sagen muss über das, was Susanne Raab hier heute vorgestellt hat, muss man jetzt nicht lang sich den Kopf zerbrechen, weil eine unmittelbare Umsetzung wird einfach nicht stattfinden.
Wenn wir jetzt schon über so ganz grundsätzliche Fragen denken, ich habe dann jetzt bei dem Gespräch auch noch denken müssen an frühere Podcasts, die wir gemacht haben, wo es zum Beispiel um Schulen in Wien gegangen ist und darum, dass es immer mehr Kinder gibt, zum Beispiel auch durch den Familiennachzug, die ganz legal nach Österreich kommen, aber kein gutes Deutsch können und dass in Wien da auch oft gesagt wird, es sind einfach nicht die Ressourcen da, um eben diesen Kindern Deutsch beizubringen. Ich frage mich zum Beispiel, ob mit solchen Wertekursen und auch mit mehr Polizeipräsenz, ob da wirklich schon auf einem Level angesetzt wird, wo wirklich die große, breite Masse an Menschen in Österreich erreicht wird und denen wirklich das Gefühl gegeben wird oder die Möglichkeit gegeben wird, integriert zu werden.
Ne, der Deutschkurs ist das Um und Auf. Ja? Also ich glaube, das ist etwas, wenn es da nicht genug Mittel gibt, dann haben sowohl die Stadt als auch der Bund ein Problem und die müssen das gemeinsam lösen. Das wird nicht anders gehen. Ich finde es jetzt auch nicht immer okay, von der Stadt Wien ständig auf den Bund zu zeigen und zu sagen, die sind schuld, weil die machen nicht genug. Die Stadt Wien verfügt über ein Personal von 70.000 Angestellten. Ja. Es ist eine Stadt mit sprudelnden Steuermitteln. Man müsste Dinge halt auch umschichten und müsste hier auch wirklich eine volle Konzentration machen. Und es sind nicht nur die Deutschkurse. Also wenn man sich anschaut, in anderen Ländern Schulen mit einer hohen Erfolgsquote, die aber auch einen hohen Anteil haben an sozial schwierigen Schichten oder hohem Migrationsanteil, die sind immer dann erfolgreich, wenn sie umfassend mit Personal ausgestattet sind. Das sind Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen, die vor Ort sind, Psychologen, Psychologinnen, die vor Ort sind. Das ist das Um und Auf, das in einer Klasse nicht nur eine Lehrkraft stehen darf, sondern mehrere. Dann kann ich in kleinen Gruppen arbeiten. Manche Kinder brauchen vielleicht auch zumindest eine kurze Zeit lang eine 1:1-Betreuung. Auch das sollte möglich sein. Ja. Also ich glaube, das Bildungssystem ist in Wahrheit auch der Schlüssel. Und natürlich, wenn es Kinder gibt, die einfach nicht in die Schule kommen, wo es Schulverweigerung gibt, wo die Eltern nichts dagegen tun, dann muss man schon auch Maßnahmen treffen und dann muss man schon auch mit Konsequenzen drohen und Konsequenzen auch die Leute spüren lassen. Aber es braucht genau diese Angebote, weil diese Angebote, die lassen junge Menschen dann auch Perspektiven erkennen und dann rutscht man nicht so schnell ab in eine ganz absurde Clan-Kriminalität. Das ist halt die Hoffnung und ich glaube, daran sollten alle arbeiten. Ob jetzt irgendwelche Wertekurse, ob ich jetzt weiß, was die Tracht vom Ausseerland ist, ich übertreibe jetzt, Das wird nicht den Unterschied machen.
Ja. Du hast ja jetzt diese ganze Pressekonferenz heute angeschaut. Es hat vor einiger Zeit, als die Leitgutdebatte das erste Mal aufgekommen ist, den Vorwurf gegeben, das ist mehr oder weniger billige PR, wenig durchdacht, diese Wörter, die da hingeworfen werden. Jetzt hat es den Prozess gegeben, jetzt hat es das Ergebnis gegeben. Ist denn jetzt ein Fazit? Ist das billige PR oder ist das ein, wie du gesagt hast, Gesamtpaket für Integration in Österreich?
Also sagen wir mal so, es kommt wahrscheinlich darauf an, wenn man fragt. Ich denke, dass die Expertinnen und Experten sich wirklich große Mühe gegeben haben, hier etwas zu entwickeln, was Hand und Fuß hat und was tatsächlich auch im Hinblick auf künftige Regierungen eine gewisse Grundlage geben kann. Was in der Pressekonferenz gehighlightet wurde, das waren halt nur sozusagen quasi die Strengen, die Härten. Das ist halt ein bisschen wenig und das war dann wieder der PR-Teil der Veranstaltung. Also man darf ja schon nicht außer Acht lassen, ja, das war eine Veranstaltung der Integrationsministerin, ja, sie war im Auftrag des Bundeskanzlers, aber beide sind eben Politiker, Politikerin der ÖVP und die ÖVP befindet sich im Wahlkampf und ich glaube, es sollte damit von Seiten der ÖVP eine Message gesetzt werden an die Bevölkerung, die autochthone, wahlberechtigte österreichische Bevölkerung, so quasi, wir kümmern uns und wir werden da irgendwie Härte walten lassen. Die Frage, die man immer wieder stellen kann, ist, okay, und warum ist bis jetzt nichts passiert? Die kann jeder für sich beantworten.
Petra Ströber, vielen Dank für die Analyse.
Sehr gerne.
Hier geht es jetzt dann gleich noch weiter mit allen anderen wichtigen Meldungen zum Tag. Unter anderem sprechen wir über gesperrte Flughäfen und über weltpolitische Reden. Wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, die journalistische Arbeit, die wir hier beim Standard machen, unterstützen möchten, dann können Sie das, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Mehr Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Vielen Dank für jede Unterstützung und jetzt geht's gleich weiter.
Cybervorfälle sind laut Allianz Risk Barometer 2024 die größte Sorge für Unternehmen. Bei einem Cyberangriff zählt jede Sekunde. Das Sophos Incident Response Team reagiert sofort und bringt Sie schnell aus der Gefahrenzone. Der Sophos Notfallservice ist innerhalb weniger Stunden einsatzbereit. Schützen Sie Ihr Unternehmen mit Sophos. Jetzt informieren unter www.sophos.at/rapid-response.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Klimaaktivisten von der letzten Generation haben heute am Donnerstag den Flughafen in Frankfurt besetzt. Sie haben mit Zangen den umliegenden Maschendrahtzaun durchgeschnitten und sich auf die Start- und Landebahnen geklebt. In der Früh wurden deshalb sämtliche Flüge gestoppt, im Laufe des Vormittags wurde das aber immer weiter aufgehoben. Trotzdem soll man sich online über den eigenen Flug informieren, bevor man zum Flughafen Frankfurt oder am besten auch zu anderen hinfährt. Gestern am Mittwoch hat es nämlich schon eine ähnliche Aktion am Flughafen Köln-Bonn in Deutschland gegeben und am Flughafen Wien-Schwechat in Österreich wurde im Check-in-Bereich demonstriert und Farbe verschüttet. Es soll bis zum Wochenende eine groß angelegte Aktion der letzten Generation sein, deshalb gibt es in Wien jetzt auch strengere Sicherheitsmaßnahmen. Zweitens, der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat vor dem US-Kongress gesprochen, in der Nacht auf heute Donnerstag. Beobachter beschreiben die Rede als durchaus emotional mitreißend. Inhaltlich konnte der Premier aber nicht mit neuen Informationen aufwarten, etwa über einen möglichen Geiseldeal mit der Hamas. Netanyahu hat allerdings gesagt, dass er sich nach Ende der Kämpfe in Gaza eine zivile palästinensische Regierung vorstellt, allerdings überwacht von israelischem Militär. Vor dem US-Kapitol wurde gegen den Krieg in Gaza und Netanyahus Rede demonstriert. Die neuesten beunruhigenden Entwicklungen im Nahen Osten haben wir gestern schon in einer Thema des Tages-Folge zusammengefasst. Wenn Sie die noch nicht gehört haben, dann ist sie nochmal in den Shownotes verlinkt. Und drittens, kurz nach Netanyahu hat auch der scheidende US-Präsident Joe Biden eine Rede gehalten. Die erste, seit er sein Aus im Präsidentschaftsrennen verkündet hat.
My fellow Americans, you know, in recent weeks it's become clear to me. I need to unite my party in this critical endeavor.
Er betont darin, bis zum Amtswechsel kommendes Jahr weiterarbeiten zu wollen und etwa konsequent auf eine Waffenruhe in Gaza drängen zu wollen.
I would like to thank our great Vice President Kamala Harris. She's experienced, she's tough, she's capable. She's been an incredible partner to me and a leader for our country.
Natürlich hat er abermals seine Vize Kamala Harris gelobt und vor Donald Trump gewarnt, ohne ihn beim Namen zu nennen. Und am Ende wurde es dann auch noch emotional.
My fellow Americans, it's been the privilege of my life to serve this nation for over 50 years. Nowhere else on earth could a kid with a stutter one day sit behind the resolute desk in the Oval Office as President of the United States. But here I am.
Wo sonst könnte ein stotternder kleiner Junge später mal Präsident werden, sagt Joe Biden. Die Analyse dieser wohl 11 schwersten Minuten in Bidens Karriere, wie meine KollegInnen schreiben, können Sie auf der Standard.at online nachlesen. Dort finden Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Wenn Sie noch nicht genug von Standard-Podcasts haben, dann hören Sie in unseren Podcast Besser Leben rein. Da geht es in der neuen Replay-Folge darum, warum es so wichtig ist, dass man sich mal wieder bei guten Freundinnen und Freunden meldet. Und vielleicht erinnert Sie die Folge ja auch an die eine oder andere Person, mit der man länger nicht mehr geschrieben hat. Besser Leben finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie dem Standard-Podcast-Team irgendwas sagen möchten, dann schreiben Sie gerne eine Mail an podcast@derstandard.at. In diesem Podcast haben Sie Audiozitate gehört von der Pressekonferenz vom Bundeskanzler Amt und der Integrationsministerin Susanne Raab, sowie vom ORF, dem ZIP2-Interview und von der Pressekonferenz aus dem Weißen Haus. An dieser Folge von Thema des Tages hat meine Kollegin Margit Ehrenhöfer mitgearbeitet. Und mein Name ist Tobias Holub. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Cybervorfälle sind laut Allianz Risk Barometer 2024 die größte Sorge für Unternehmen. Bei einem Cyberangriff zählt jede Sekunde. Das Sophos Incident Response Team reagiert sofort und bringt Sie schnell aus der Gefahrenzone. Der Sophos Notfallservice ist innerhalb weniger Stunden einsatzbereit. Schützen Sie Ihr Unternehmen mit Sophos. Jetzt informieren unter www.sophos.at/rapidresponse.